Hallo und herzlich willkommen mal wieder zum GFL-Podcast, dem NFL Tuesday. Hier bei uns mit mir Felix, ich grüße euch, und mit Christian. Christian, ich grüße auch dich. Schöne Grüße nach Münster. Hi.
Ja, hi Felix. Hallo ihr lieben Zuhörer da draußen und hallo nach Berlin. Ja, ne, jetzt ist mal wieder Sonntag hier. Jetzt hatten wir am Dienstag die etwas außergewöhnlichere Folge zu einem, nicht so ganz außergewöhnlichen Zeitpunkt, weil wir unter der Saison immer dienstags aufnehmen. Aber jetzt haben wir eine kurze Zeit nur dazwischen, aber es ist doch wieder einiges passiert in der Free Agency, ne?
Es ist einiges passiert und genau deswegen sind wir logischerweise auch wieder in unserem normalen Rhythmus in der Offseason, sprich sonntags, an dem wir aufnehmen für euch, an dem wir die Sachen besprechen, die wichtig geworden sind. Das machen wir heute natürlich auch wieder. Wir geben, ich will nicht sagen die Zusammenfassung, denn die Free Agency läuft noch, aber wir geben zumindest den Überblick über das, was seit der letzten Folge hier vom NFL Tuesday passiert ist in der Free Agency, welche Spieler gesigned wurden. Es gab einen großen Trade in Bezug auf den Draft. Darüber wollen wir natürlich sprechen. Und das alles aufarbeiten für euch. Eigentlich die perfekte Zeit, das Ganze zu machen. Draußen ist wieder der Winter eingekehrt, es ist wieder kalt. Da ist es doch sehr, sehr angenehm und schön, wenn man sich dann auf die Couch setzen kann und Podcast hören kann und informiert wird. Ganz kostenlos und unverbindlich hier bei uns. Christian, lass uns direkt reinhüpfen in die Free Agency und das Ganze mal ein bisschen durcheinander aufarbeiten. Gehen wir mal nicht chronologisch vor, so wie wir das sonst gemacht haben, sondern auf jeden Fall nach den Headlines, nach den Dingen, die passiert sind, die am wichtigsten sind. Und da ist gestern ein großer Trade passiert zwischen den New York Jets und den Indianapolis Colts. Den Colts, die eigentlich zum ersten Mal jetzt wirklich in Erscheinung getreten sind, seitdem im Grunde genommen Josh McDaniels gesagt hat, ich komme doch nicht, und man mit Frank Reich einen neuen Head Coach relativ schnell präsentieren konnte, hatten eigentlich viele gedacht, dass die Colts auch mit dem vielen Salary Cap, was sie haben, mit den vielen finanziellen Möglichkeiten deutlich aktiver sein würden auf der im Free Agency Bereich, gerade in den ersten Tagen und auch schon davor. Das waren sie nicht, sie waren extrem ruhig, und jetzt haben sie einen relativ großen Splash gemacht, wenn man so will. Sie haben mit den New York Jets Draft Picks getauscht. Die Jets hüpfen von der ursprünglichen Position 6 an die Position 3 in der ersten Runde, und die Colts bekommen dafür, wie gesagt, den 6. den Pick an Nummer Stelle 6 von den Jets und dazu noch den 37. Pick, den 49. Pick, also 2 in der zweiten Runde. Und dann noch ein Zweitrunden-Pick im 2019. Sprich, für 3 Positionen, die die Jets nach oben hüpfen, geben sie im Grunde genommen 3 Second-Round-Picks ab. Was war deine Einschätzung zu dem Trade?
Ja, also im ersten Moment war ich tatsächlich ein bisschen, hab gedacht, das wäre ein bisschen zu billig für die Colts. Aber das war dann doch nur im ersten Moment. Ich weiß gar nicht genau, wie ich auf die Idee kam. Ich glaube, ich hatte instinktiv damit gerechnet, dass es die Bills waren und dass die halt von Position 11 an 3 gesprungen sind, und dafür wäre es halt ein bisschen wenig gewesen. Für 3 Plätze 3 Second-Round-Picks zu bekommen, das ist schon sehr angenehm, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass sie an Position 3 höchstwahrscheinlich keinen Quarterback gedraftet hätten, sondern halt einen Skill-Position-Spieler. Und der unter Umständen ja vielleicht sogar auch noch an Position 6 vorhanden ist. Weil es gibt ja doch so einige Szenarien, in denen die Browns an Position 1 einen Quarterback draften, die Giants an Position 2 einen Quarterback draften, dann höchstwahrscheinlich die Jets an Position 3 einen Quarterback draften. Und dann gibt es ja auch noch die Möglichkeit, dass vielleicht Cleveland an Position 4 raustradet an ein Quarterback-bedürftiges Team, sag ich mal. Dementsprechend ist dann vielleicht sogar der Spieler, den die Colts auf dem Board haben, an ihrer Top, die Top-Note gegeben haben, dass er dann vielleicht sogar noch da ist. Dementsprechend, ja, es ist schon ein verdammt guter Trade. Da muss man mal gucken. Und die Colts haben natürlich doch einige Löcher im Kader, die sie füllen müssen. Und dann gibt's ja auch noch das große Fragezeichen um Andrew Luck. Das wirkt irgendwie so insgesamt so ein bisschen so, als wenn die Colts sich noch nicht so ganz sicher sind, ob Andrew Luck voll zurückkommen kann. Auch wenn man natürlich immer Gegenteiliges hört von Seiten beziehungsweise aus Indianapolis. Insofern, ja, sehr spannend, sehr spannend.
Definitiv. Also ich, ja, die Andrew Luck-Geschichte, wir haben schon mehrmals darüber gesprochen, ist natürlich sehr interessant insofern, als dass er einfach immer noch nicht wirklich im Training ist, noch nicht wieder wirft. Und das ist jetzt natürlich gegen Ende März ein relativ unschönes Zeichen, wenn dein Franchise-Quarterback im Grunde genommen 9 Monate, nachdem er rausgenommen wurde, immer noch nicht wieder da ist, zumindest zu werfen. Oder sie sind wirklich sowas von inkognito unterwegs, dass Andrew Luck schon wieder relativ gut trainieren kann und wir es einfach nur nicht wissen, weil es alles unter Verschluss gehalten wird und er irgendwo, vielleicht ja sogar in Deutschland, wo er auch schon mehrmals war, aufgrund seiner Schulter, vielleicht irgendwo trainiert. Wer weiß, vielleicht müssen wir mal die Augen aufhalten, ob wir irgendwo Andrew Luck mal begegnen.
Ja, macht das auf jeden Fall. Aber für die Jets ist es natürlich schon schon ein guter Trade, würde ich mal sagen. Ne? Also sie haben jetzt echt insgesamt eine ganz gute Leistung gemacht. Also Plan A war wohl Kirk Cousins unter Vertrag zu nehmen. Plan B ist dann wohl den Quarterback im Draft zu finden, was sie jetzt wohl tun werden. Das hatten sie auch gesagt, dass sie Plan A, B und C haben. Was C ist, ist jetzt, wäre vielleicht dann nur die Geschichte, nur mit Bridgewater und McCown in die Saison reinzustarten. Das Einzige, was ich ein bisschen fraglich finde, ist, warum man jetzt Bridgewater und McCown hat. Das wirkt jetzt so, als wenn man so ein bisschen zu viele Quarterbacks dann im Raum haben wird, weil es wird dann wohl wahrscheinlich so aussehen, dass McCown starten wird die Saison, könnte ich mir gut vorstellen. Ich meine, da hat man halt, mit ihm hat man ja im letzten Jahr gut was erreichen können. Und dann wird der Rookie-Quarterback dahinter natürlich dann die zweite Wahl wahrscheinlich sein, sodass Teddy Bridgewater dann vielleicht am Ende doch gar nicht so viel Reps bekommen wird, wie man das so vermutet hat.
Na, ich weiß nicht. Also es wird ja jetzt viel gesprochen von den sogenannten Bridge-Quarterbacks, quasi den Quarterbacks, die im Grunde genommen nur die Brücke schlagen sollen vom Status Quo hin zu dem großen neuen Franchise-Quarterback, der dann höchstwahrscheinlich immer gedraftet wird. Sprich ein Quarterback, der ein bisschen Erfahrung mitbringt und das Team zumindest führen kann, leiten kann und hinter dem dann ein junger Quarterback sich, hochziehen kann, lernen kann. Diese Bridge Quarterbacks sind jetzt natürlich sehr beliebt, dadurch, dass eben sehr viele junge Quarterbacks in die Liga kommen werden, höchstwahrscheinlich. Und Teddy Bridgewater wäre natürlich auch eine passende Option, also bietet mehr als McCown in meinen Augen. Die Frage ist natürlich einfach, wir wissen nicht, wie es um sein Knie steht, aber du hast es angesprochen, es ist interessant, dass die Jets beide jetzt in der Free Agency geholt haben, beziehungsweise McCown nochmal zurückgeholt haben und dann eben diesen Sprung machen. Vielleicht haben sich aber auch die Anzeichen verdichtet, dass Teams wie beispielsweise die Giants, von denen wir ja auch noch nicht wissen, was sie machen, vielleicht doch wirklich auch auf den Quarterback gehen. Und die Jets eben dann Angst haben, nicht mehr die Möglichkeiten zu haben, den Quarterback zu holen, zu dem sie wirklich stehen oder auf den sie wirklich bauen können. Mhm. Deswegen, das finde ich sehr interessant, das Szenario. Auf der anderen Seite kann man jetzt natürlich von den Colts, aus der Colts-Perspektive natürlich im Grunde genommen auch noch weitergehen. Also die Colts hätten natürlich auch noch die Möglichkeit, weiterhin zu traden, beispielsweise mit Buffalo, die, nachdem sie Tyrod Taylor abgegeben haben, an die Browns, die natürlich auch einen Quarterback brauchen. Oder vielleicht gehen die Buffalo Bills auch all in und versuchen es bei den Giants. Da wird auf jeden Fall der Preis jetzt durch diesen Trade natürlich in die Höhe getrieben. Das heißt, sollten die Bills nochmal versuchen, noch weiter nach vorne zu kommen, dann wird es natürlich extrem schwierig, für das gleiche Value nochmal nach oben zu rutschen, auf Position 2 dann. Es wird auf jeden Fall interessant, aber in meinen Augen verdichten sich die Zeichen dafür, dass die Giants auch einen Quarterback draften könnten.
Das denke ich auch, weil ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass die Entschuldigung, jetzt bin ich gerade kurz raus hier, dass dasselbe Paket quasi auch den Giants angeboten wurde. Es würde mich doch wundern, wenn quasi nur die Colts angerufen worden wären und nicht auch die Giants mit demselben Paket, weil, ne, wenn man an 3 traden kann, warum nicht versuchen, mit demselben Paket an 2 zu kommen? Und da werden die Giants dann offensichtlich wohl Nein gesagt haben. Dementsprechend ist die Vermutung nicht verkehrt, davon auszugehen, dass sie dann auch an Position 2 einen Quarterback draften werden. Ich hatte da gestern eine interessante Unterhaltung mit einem Freund drüber gehabt, der auch Giants-Fan ist. Und der tatsächlich weniger enthusiastisch dahingehend war, einen Quarterback zu draften, der doch durchaus gedacht hat, okay, man kann dann mit Eli Manning noch weitermachen. Ich bin jetzt nicht so unbedingt der größte Fan von ihm, gerade in den letzten Jahren. und tendiere dann doch dazu zu sagen, gut, lieber ein Jahr zu früh als zu spät aus der Sache rauskommen, beziehungsweise den Umbruch starten. Und jetzt ist man halt in der Möglichkeit, an Position 2 ziemlich frei zu entscheiden, mit welchem Quarterback man in die Zukunft gehen möchte. Das ist eine Chance, die man nicht haben wird, wenn man jetzt einen Barkley zum Beispiel an 2 draftet und dann wieder ein relativ erfolgreiches Jahr spielen wird in New York. Gerade weil das Team ja eigentlich im Vergleich zu vor 2 Jahren sich nicht so viel verändert hat und dort ja auch in den Playoffs gespielt hat, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Die waren doch in den Playoffs, ne?
Ja, klar.
Ja.
Ja? Okay. Also ich kann mich gerade gar nicht mehr erinnern, wann die Giants letztes Mal in den Playoffs waren. Das
vor 2 Jahren. Da waren noch die Cowboys so überragend gut und das die Giants hatten die Cowboys zweimal geschlagen. Ja, ich glaube, das müsste das gewesen sein.
Krassen Hail Mary auf Randall Cobb vor der Halbzeit von Aaron Rodgers. Könnte sein,
ja.
Ne?
Ich meine, dass das Spiel war, ja.
Ja, genau. Das war das erste Jahr quasi mit der neuen Defense der Giants oder beziehungsweise der aufgepolsterten Defense sozusagen, genau. Ja, also klar, das ist natürlich die Möglichkeit. Eli Manning ist im Grunde genommen ja auch der absolut perfekte Bridge Quarterback, wenn du so willst. Wir wissen, aufgrund der Geschichte muss man einfach ganz klar sagen, ganz emotionslos sagen, Eli Manning hat eigentlich einen relativ starken Dropdown in den letzten Jahren erfahren müssen, was sein eigenes Spiel angeht. Er ist wirklich von Jahr zu Jahr nicht unbedingt besser geworden. Seine physische Präsenz und Stärke hat deutlich gelitten, seine Armstärke, also ist ja wirklich runtergegangen, wir haben häufig drüber gesprochen, ähnlich wie Peyton Manning auch, sein Bruder ist eher deutlich früher sogar noch auf dem absteigenden Ast, von daher ist es eigentlich relativ logisch, dass man als Giants jetzt natürlich auf den Quarterback geht und dann kommen natürlich auch, wie gesagt, die Bills haben wir noch im Petto, Arizona, die jetzt Sam Bradford geholt haben, Denver, die Case Keenum geholt haben, auch das sind natürlich eigentlich nur Übergangslösungen. Auch da bin ich gespannt, was passieren wird. Die Broncos, die ja den 5. Overall Pick haben, die Cardinals den 15., ob die nochmal nach oben gehen oder ob sie sagen, wir gehen jetzt mit Bradford und Mike Glennon in die Saison, was jetzt auch nicht unbedingt so, mich so fröhlich stimmen würde als Fan, ganz ehrlich. Und wie gesagt, dann die Bills, von denen man jetzt eigentlich so ein bisschen erwartet, dass sie nachziehen und ebenfalls versuchen, noch die Position zu verbessern, um noch die Chance zu haben auf einen der Top 4, 5 Quarterbacks auf jeden Fall. Denn wie gesagt, die Jets, die Browns und die Giants relativ wahrscheinlich sind momentan in der besten Position, die Top-Quarterbacks zu draften.
Ja, ich bin mir bei den Giants einfach echt nicht sicher. Also mein Verstand sagt mir halt, man muss einen Quarterback draften. Auf der anderen Seite hört man so wenig davon, dass ich dann auch so ein bisschen zweifle an meiner Überzeugung da in dem Moment. Und das nächste Problem ist ja auch immer, wie bewerten die Teams die Quarterbacks? Ne? Also es ist ja nicht so, dass Teams quasi die Spieler nach der Stärke innerhalb des Drafts selber bewerten, sondern ein Team geht hin und vergibt allgemeingültige Noten für Spieler. Das heißt, die halt über Jahre gültig sind. Nicht, dass man dann halt in den Gedankenfehler reinfällt und sagt, oh, das ist der beste Quarterback im Draft, den müssen wir uns jetzt auf jeden Fall irgendwie holen, sondern die sagen, okay, das ist zwar der beste Quarterback im Draft, aber es ist vielleicht nur der 15. beste Quarterback innerhalb der letzten 5 Jahre, sodass man das so eine gewisse Allgemeingültigkeit dort anbringen kann. Ne? Und
definitiv.
Ja. Das ist ja auch die Frage, ob die einfach zufrieden sind mit dem, was sie da sehen können. Ob sie sagen wollen, sie wollen einen Allen, einen Rosen, einen Darnold oder ob die sich sagen, so, ja gut, ne, das sind zwar die Besten irgendwie, aber so richtig zufrieden sind wir auch nicht. Es ist auf jeden Fall spannend.
Ja, und vor allen Dingen, man weiß auch nicht, wie sich die Spieler dann selber entwickeln. Wie gesagt, wir haben von der Sprung vom College in die NFL ist natürlich extrem, gerade was die Defenses, die man dann in der NFL auf einmal sich gegenüber sieht, ist was ganz anderes als das College. Der Druck ist natürlich ein ganz anderer. Dann sprechen wir natürlich über Teams, jetzt mit den Jets und auch den Giants, die wir jetzt angesprochen haben, die in einem der härtesten Medienlandschaften überhaupt in den USA beheimatet sind, nämlich New York. Das ist extrem schwierig, da natürlich dem auch standzuhalten. Dem Druck, der ist deutlich höher, wenn du jetzt Quarterback bei den Giants oder Jets bist im Big Apple, als wenn du Quarterback meinetwegen der Tampa Bay Buccaneers bist. Ein Jameis Winston, glaube ich, könnte nicht so ruhig aufgrund nicht wirklich guter Leistung arbeiten, wäre er beispielsweise der Quarterback der New York Jets.
Ja,
von daher. Das ist auch etwas, was immer bedenken muss, was man immer was man natürlich auch nicht nur bedingt einschätzen kann als Team. Es gab jetzt eine Story über Baker Mayfield, der sehr kontrovers auch behandelt wird, der Quarterback von Oklahoma, der angeblich von den Jets wohl auch mit einem Privatdetektiv beschattet wird. Es ist nicht komplett klar, ob das wirklich die Jets sind. Das ist ein Team und es gab ein paar Anzeichen dafür, dass die Jets ihn eben haben überwachen lassen. Also da passieren dann sehr skurrile Dinge, wenn die Teams versuchen herauszufinden, ob der Spieler es auch wirklich wert ist, beziehungsweise auch von seiner Persönlichkeit her passen könnte.
Das stelle ich mir gerade lustig vor, wenn dann so ein PI in so eine Bar reinkommt auf dem Campus und dann so Bilder von ihm rumzeigt. So, haben Sie diesen Mann schon mal gesehen? Wann haben Sie ihn das letzte Mal gesehen? Mit welcher Person ist er rumgelaufen? Wann haben Sie ihn das letzte Mal gesehen? Hat er einen
Haben Sie ihn schon häufiger betrunken gesehen?
Ja, genau. Ja, nee, das ist schon interessant. Nee, ich hatte auch noch einen interessanten Artikel gelesen. Und zwar ging es darum um die First-Round-Quarterbacks, die nicht an erster Stelle überhaupt gedraftet wurden. Und die haben, das ist ein sehr interessanter Artikel gewesen. Und zwar haben die sich die Quarterback-Drafts von 1994 bis 2013 angeschaut. Dann halt die erste Runde und eben nicht die ersten Picks overall. Und da haben sie dann halt herausbekommen, dass halt 80% der Quarterbacks, die nicht First Overall gedraftet wurden, mehr oder weniger ein Bust waren, also nicht überzeugt haben können. Es fing damit an, dass halt 16, also es wurden insgesamt 37 Quarterbacks gedraftet in der Zeit und 16 haben es nicht mehr geschafft, 20 Spiele überhaupt zu gewinnen, das heißt knapp die Hälfte. Und dann ging es noch weiter, dann gab es noch so ein paar Quarterbacks, die so ein bisschen überzeugt haben, zum Beispiel Rex Grossman von Washington war das, glaube ich, ne? Mhm. Müsste so zwischen 2005, 2010 war das, glaube ich, ne? Josh Freeman wird man wahrscheinlich noch so ein bisschen kennen, der war ja auch noch bis vor kurzem in der Liga. Mark Sanchez wäre jetzt auch noch dabei. Da ist dann so die Frage, hat er überzeugt, hat er nicht überzeugt? Im Endeffekt würde man wahrscheinlich ja sagen, dass er nicht überzeugt hat. Nee. Und die Quarterbacks, die überzeugt haben, das wären dann so eher so Leute wie Ben Roethlisberger, Aaron Rodgers, Donovan McNabb, Matt Ryan, Joe Flacco, Steve McNair und Philip Rivers. Aber man sieht schon, die Trefferquote außerhalb von Pick 1 ist halt, gering, ne? Und das muss man halt auch mal im Hinterkopf behalten, wenn die Quarterbacks jetzt so gehypt werden. Ich glaube, am Ende ist es auch so durchaus viel raten, welcher der QB-Prospects, die jetzt in den Draft eintreten werden, dann am Ende wirklich erfolgreich sind, weil irgendwo, wir haben es auch schon häufiger mal gesagt, der Draft ist keine Wissenschaft, beziehungsweise wenn, ist es eine ungenaue Wissenschaft und ja, was man dann am Ende daraus macht, wird man sehen.
Das wird man sehen, auf jeden Fall. Gehen wir einen Schritt weiter, gucken uns die Signings noch an außerhalb dieses Trades im Bezug auf den Draft zwischen den Jets, wie gesagt, und den Colts. Man muss wirklich nochmal sagen, die Colts ich frag dich mal, warst du überrascht davon, dass die Colts so ruhig waren bisher, dass sie eben nicht mit dem vielen Kapital, was sie eben haben, vorher schon mehr gemacht haben, plus jetzt eben diesen Trade, der ihnen nochmal deutlich mehr Draftkapital bringt? Also hättest du von ihnen erwartet, dass sie besonders, sagen wir jetzt mal, für die Defense deutlich mehr investiert hätten?
Also ich könnte mir vorstellen, also tendenziell muss ich sagen, in der Free Agency prominent vertreten in den Nachrichten zu sein, ist meistens spieltechnisch, erfolgstechnisch kein gutes Zeichen, weil die Free Agency ist nun mal so, gerade die großen Verträge, das sind selten Verträge, bei denen man nicht overpaid, also wo man nicht zu viel bezahlt. Dementsprechend, man macht das halt, um die Spieler zu bekommen, die man hat, vielleicht weil man sich auch ein bisschen in den Spieler verliebt hat, vielleicht Druck spürt, ein General Manager, der jetzt in längerer Zeit nicht erfolgreich war, muss ja auch versuchen, seinen Job zu behalten. Man will die Fans zufriedenstellen, irgendwo auch, man will Karten verkaufen. Das sind da alles so Dinge, die dann in diese Overpaid-Geschichten mit reinspielen. Und da finde ich das eigentlich ganz nett, dass die Colts das so gemacht haben. Ich meine, die hätten ja auch in so eine gewisse Frenzy reingeraten können, nachdem sie jetzt mit McDaniels keine guten Nachrichten hatten, jetzt anderthalb Jahre, zwei Jahre Probleme mit Andrew Luck hatten und da der Owner durchaus auch mal kontroverse Aussagen getroffen hat und gesagt hat, ja, er wird auf jeden Fall spielen und er dann am Ende nicht gespielt hat. Und es gibt einen Roster, den die haben, der durchaus übersät ist mit Lücken. Ja. Wo man viel machen kann, das sagst du gerade schon voll komplett richtig. Dementsprechend muss ich sagen, find's gut, dass wir da jetzt nicht so übertrieben haben, dass wir jetzt erstmal auf den Draft gehen, vielleicht auch noch mit Trades arbeiten können. Jetzt hat man so viele Second-Round-Picks. vielleicht kann man sich dann noch irgendwie über einen Trade punktuell verbessern und dann vielleicht auch im nächsten Jahr in der Free Agency ein bisschen mehr machen, wenn man dann vielleicht auch einfach sicher weiß, wie es mit Andrew Luck aussieht.
Mhm, ja. Ja, das ist korrekt. Nee, ich dachte halt, gerade jetzt so in der zweiten Welle, in der dann die Verträge etwas milder auch strukturiert sind, da war ich schon überrascht, dass sie da bisher noch nicht großartig in Erscheinung getreten sind bei den Spielern, die jetzt in der zweiten Welle, über die wir jetzt gleich mal sprechen werden, gesigned wurden. Da hätte ich mir so ein bisschen erwartet von den Colts, dass sie da vielleicht schon mal etwas Tiefe generieren für den Kader, denn selbst mit dem Draftkapital, was sie haben, wird es schwierig, eben all diese Lücken zu füllen, die sie haben. Hüpfen wir direkt mal rein. Es gab viele Signings jetzt. Ich versuche mich mal ein bisschen auf die wichtigsten zu konzentrieren, auf jeden Fall. Großer Name, der kurz nachdem wir die letzte Folge aufgenommen hatten, dann ein neues Zuhause gefunden hat, war Jordy Nelson, langjähriger Passempfänger, Wide Receiver der Green Bay Packers, guter Buddy von Aaron Rodgers, der ihn nochmal seinem Instagram-Account nochmal alles Gute gewünscht hat und ihn gelobt hat als einen der ein Modellathleten auf und neben dem Feld. Jordy Nelson also von den Green Bay Packers entlassen, beziehungsweise man konnte sich eben nicht darauf einigen, das relativ hohe Gehalt von ihm zu drücken. Und er hat jetzt bei den Oakland Raiders mit dem neuen Head Coach Gruden ein neues Zuhause gefunden. 2 Jahre, 15 Millionen, 13 Millionen wohl garantiert. Ein relativ guter Deal für Jordy Nelson, der jetzt ja auch schon etwas in die Jahre gekommen ist, auch mit Verletzungen zu tun hatte in den vergangenen Jahren, nicht immer wirklich durchspielen konnte. Jetzt eben, wie gesagt, gegenüber von Amari Cooper und zusammen mit Derek Carr versuchen wird, die AFC West wieder unter Kontrolle zu bringen.
Ja, es ist insofern interessant, also es ist schwierig, das ist so, ja, man hofft halt, ne? Also die Raiders hoffen darauf, dass sie mit ihm seine Jugend nochmal wiederbeleben können, aber man hat schon ganz klar gesehen, dass er ab 2015 im Prinzip doch stark abgenommen hat in seiner Effektivität. Ne? Also hat er immer 15 Yards ungefähr im Average gehabt pro gefangenen Pass und das ist 2016, ist es auf 13 runtergefallen, im letzten Jahr dann nur noch 9,1, was natürlich dann, ja, das ist halt überhaupt nicht mehr gut. Hat er ein bisschen mehr im Slot gespielt. Ich habe eine ganz nette Videozusammenstellung von Matt Harmon, das ist so ein NFL-Typ, der sich jetzt relativ viel mit diesen Next-Gen-Stats beschäftigt gesehen. Der arbeitet immer viel mit diesen Tight-Window-Throws, also das heißt mit Würfen, die halt mit sehr wenig Separation zwischen Wide-Receiver und Cornerback arbeiten. Und da war er wohl relativ gut drin. Ist halt immer ein Zeichen für einen Slot-Receiver.
Interessant. Also da meinst du, Gruden hat sich das angeguckt, die Next-Gen-Stats?
Ja, mit Sicherheit, ne?
Indem er gesagt hat,
Data, ne? Genau. Ja, das ist schon gut möglich. Also ich, es ist ein solides Signing, gerade wenn man sieht, wie der Wide-Receiver-Markt explodiert ist, da sind da diese 7,5 Millionen jetzt im Average durchaus in Ordnung, um mal so ein bisschen zu gucken, was da noch da ist, um zu schauen, ob man aus dass man das Beste aus der Situation machen kann. Insofern, ich bin für die Raiders, bin ich da relativ zufrieden mit. Haben im gleichen Zuge dann Michael Crabtree auch gecuttet, der ja auch ein etwas älterer Receiver mittlerweile schon ist. Und insofern, ja, es ist gut.
Ja, definitiv. Also Crabtree hat auf jeden Fall, können wir vielleicht da direkt kurz anschließend sagen, auch direkt schon ein neues Zuhause gefunden. Er wird beim Top 10 Elite Quarterback Joe Flacco und den Baltimore Ravens nächste Saison auf Receiving Yards gehen. Und ich finde das Jordy Nelson Signing wirklich sehr gut, muss ich sagen. Also im Fakt, der Wide Receiver Markt war relativ dünn und wenn ich mir jetzt angucke, was hier Landry bekommen hat, was Robinson bekommen hat, Sammy Watkins, all das, was wir, das, was du gerade angesprochen hattest, vielleicht diese erste Phase, die erste Welle, wo relativ viel oder zu viel bezahlt wird, sind die Receiver auf jeden Fall, stehen die ganz oben für mich auf der Liste. Und Jordy Nelson ist für mich wirklich jemand, der, du hast angesprochen, dass er etwas schlechtere Zahlen hatte, etwas schlechtere Stats hatte in den letzten Jahren, aber wenn ich mir eben auch seine Verletzungsgeschichte angucke, die ich jetzt nicht unbedingt zwangsläufig mit seinem Alter in Verbindung setzen würde, sondern einfach auch mit sehr, sehr viel Pech, beispielsweise diese Rippenverletzung, die er da hatte, weil er einfach nicht keine Polsterung hatte, keine Pads anhatte, da um Rippen da zu schützen besser. Also er hatte einfach sehr viel Pech und hat insgesamt dann auch relativ wenig mit Aaron Rodgers zusammengespielt. Von daher könnte ich mir auch vorstellen, dass das auch ein ganz großer Grund dafür war, warum seine Stats eben runtergegangen sind. Und für die Raiders ist es, finde ich, ein sehr, sehr gutes Signing, weil Crabtree in der letzten Saison nicht gut gespielt hat. Man hat auch gesehen, dass Amari Cooper als der absolute Number One Receiver, auf den sehr, sehr viel fokussiert wurde, enttäuscht hat, nicht gut gespielt hat, extrem viele Drops hatte, und Jordy Nelson ist wirklich jemand, der sicher ist, der jede Position spielen kann als Wide Receiver und vor allen Dingen auch Erfahrung mitbringt, Playoff-Erfahrung mitbringt, das, was die Raiders natürlich vorhaben im kommenden Jahr. Und für mich ist das so ein bisschen so ein ähnliches Signing wie damals Randy Moss zu den Patriots. Also es könnte wirklich nochmal so eine Wiederbelebung sein von Jordy Nelson, und wenn die Raiders es schaffen, besser zu spielen insgesamt, könnte er auf jeden Fall mit seiner Hilfe das Team noch mal ganz weit nach vorne bringen.
Ja, durchaus. Also das kann man, das ist auf jeden Fall ein Signing mit viel Upside, ne? Also da ist viel möglich. Was am Ende mal rumkommt, wird sich dann natürlich immer zeigen müssen. Es ist auch ein gewisses Risiko da, natürlich. Aber ich mag das Verhältnis ganz gerne zwischen Risiko und Potenzial, was dahinter steckt.
Okay, gut zu wissen. Und dann bleiben wir vielleicht mal bei den Packers. Die haben dann im Zuge dessen, auch ein bisschen zugeschlagen, was man von den Packers ja jetzt nicht so kennt, jetzt unter dem neuen Regime. Wurde ja auch gesagt vor der Free Agency, dass kein Spieler im Grunde genommen sicher ist vor den Packers, zumindest was die Gespräche angeht oder die Angebote angeht. Wir haben ein bisschen Wort gehalten, denn Jimmy Graham haben sie geholt von den Seattle Seahawks, der ehemalige Tight End der Saints, mit denen er auch jetzt wieder heftig in Verbindung gebracht wurde. Da wurde eben entschieden, okay, die Green Bay Packers werden das neue Zuhause von Jimmy Graham. Ist natürlich so ein, ja, man muss sagen, ja, so ein bisschen eine himmlische Zusammenkunft. Aaron Rodgers und Jimmy Graham auf der Tight-End-Position. Tight-End eigentlich seit Jermichael Finlay haben die Packers im Grunde genommen diesen Tight-End wieder gesucht. Und den haben sie jetzt gefunden. Und gleichzeitig haben sie auch noch den Defensive Tackle geholt, Wilkerson, der ehemalige Jet, einer der ja besseren oder vielleicht auch sogar einer der besten Defensive Tackle in der Liga, vielleicht ein paar Probleme gehabt, auch außerhalb des Feldes mal oder beziehungsweise im Lockerroom mit seinem, wie man so schön sagt, Character Issues, aber ansonsten sowohl in der Offense als auch in der Defense mit diesen beiden Signings die Packers auf jeden Fall einen sehr, sehr großen Schritt nach vorne gemacht.
Ja, durchaus. Also Jimmy Graham ist bei mir halt auch mal so eine Sache.
Du magst ihn nicht.
Ich habe auch im Podcast, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Ne? Ich glaube, ich mache einfach den grundsätzlichen Fehler, dass ich Tidans mit Gronkowski vergleiche. Und das ist, glaube ich, einfach nicht sinnvoll. Sind vielleicht auch Äpfel mit Orangen, gerade bei Jimmy Graham, der jetzt nicht unbedingt so ein Blocking-Tidant ist, sondern eher so diese Kategorie Move-Tidant wieder ist. Für 10 Millionen im Jahr, ne? Ich glaube 30 Millionen über 3 Jahre. Ja. Das ist verdammt viel Geld, aber das ist halt der Markt, wie er sich gerade entwickelt. Da muss man sich, glaube ich, einfach die Zahlen als neuen Standard quasi akzeptieren. Da ist das schon in Ordnung. Sicherlich über die Tight-End-Position da mehr machen zu können, das ist viel wert für Aaron Rodgers und für Green Bay. Ich mag es insgesamt schon, das Signing, das muss ich schon sagen,
ja. Definitiv. Also die Packers machen auch das, was man eigentlich sonst von ihnen nicht so kennt in der Free Agency. Werfen sie ein bisschen Geld raus und holen Spieler und vor allen Dingen ja auch Spieler mit Richardson, der wie gesagt, so ein paar Character Issues mit sich bringt.
Also würdest du sagen, was die Packers da machen, das ist nicht hohe Kunst, sondern gute Kunst?
Das ist
oder?
Das ist sehr, sehr, sehr großes Kino ist das ja, was die Packers. Nein, ich freue mich. Also ich kann verstehen, dass Jimmy Graham vielleicht auch nicht zurück wollte zu den Saints. Wie gesagt, wie man auseinandergegangen ist da, das war, glaube ich, sehr, sehr einschneidend für ihn, als er getradet wurde zu den Seahawks. Er fühlte sich sehr, sehr wohl in New Orleans, hatte da relativ festes Zuhause, ich sage, beziehungsweise einen guten, sich gut eingelebt, auch sportlich natürlich extrem stark, und da konnte er nie wieder so richtig dran anknüpfen, hat seine Karriere so ein bisschen nach unten gezogen, Von daher hatte ich schon Probleme damit, wie die Saints das irgendwie mit ihm wieder regeln, dass sie wieder zusammenfinden. Von daher, ich bin sehr happy und für Aaron Rodgers freut es mich auch, denn wie gesagt, ein Tight End von der Klasse auch, wenn es kein Gronk ist, logischerweise, ist es ein guter Spieler, mit dem gute Kunst auf dem Feld fabriziert werden kann. Dann gehen wir nochmal zu dem Division Rival, den Minnesota Vikings, die natürlich von vielen als der Sieger der Free Agency bezeichnet werden, dadurch, dass sie eben nicht nur Kirk Cousins geholt haben, darüber haben wir ausführlich gesprochen in der letzten Folge. Nein, sie haben auch noch, wen haben sie jetzt nochmal? Jetzt komme ich durcheinander. Sheldon Richardson haben sie geholt, korrekt. Den Defensive Tackle, der letzte Saison für die Seahawks mit einem Einjahresvertrag ausgestattet wurde, der jetzt eben für einen weiteren Einjahresvertrag 8 Millionen zu den Vikings geht und damit natürlich die Spekulation nährt, dass die Vikings im Grunde genommen nächste Saison deutlich mehr produzieren müssen noch als diese Saison, was natürlich nicht unbedingt so leicht ist, denn sie waren schon kurz vor dem Heim-Super Bowl. Aber jetzt eben mit Kirk Cousins und Sheldon Richardson, der quasi in eine Defense gepackt wird, die ohnehin schon zu den Top 3 Defenses in den letzten Jahren gehört hat, ist natürlich ein krasses Statement. Also die Frage an dich, Christian, Super Bowl or Bust nächstes Jahr für die Vikings?
Ja, also Super Bowl or Bust würde ich nicht sagen, das ist zu viel. Aber Championship Game kann man eigentlich schon sagen, dass das unterstrichene Ziel sein muss. Das ist halt immer schwierig, ne? Also wenn man halt diese Erwartungen aufbaut, dann sind sie halt da. Und wenn sie nicht erfüllt werden, dann ist man auch ordentlich sauer, ne? Dementsprechend ist es schwierig. Also klar, gerade mit Vikings, Cousins, der jetzt unter Vertrag genommen wurde natürlich und mit dem guten Kader, der halt vorher im Vorfeld schon da war, sind die Erwartungen jetzt hoch. Allerdings würde ich das jetzt auch nicht unbedingt an Sheldon Richardson festmachen. Das ist so ein typischer Einjahres-Beweis-mir-Vertrag, Prove-It-Deal. 8 Millionen ist auch eine gute Summe. So, das ist so ein Standardding, das schmeißt man so in den Raum und guckt, was am Ende bei rumkommt quasi. Wenn es gut läuft, kann man das ja auch noch während der Saison verlängern. Das haben wir ja im letzten Jahr auch bei den Eagles gesehen. Dementsprechend gefällt es mir, was sie da machen. Man wird am Ende sehen, was bei rumkommt.
Ja, vor allen Dingen, also ich meine, wir hatten mal persönlich, du, Christian und ich, mal über Pro Football Focus gesprochen und deren Data oder Data-Analysen, die wir auch nicht immer so hundertprozentig passend finden, aber da war Richardson letzte Saison in seinem Prove-It-Deal, wenn man so will, bei den Seahawks, gehört er zu den 10 besten Defensive Tackles, wenn es um das Pass-Rushing geht. Also er gehört zu den 10 besten Pass-Rushern auf der Defensive-Tackle-Position. Das ist schon verdammt gut und er hat es auch in seiner Karriere bewiesen, dass er eben extrem stark ist auf der Position, sowohl gegen den Lauf, aber auch wirklich auch gegen den Pass, was man eben selten hat bei Defensive Tackles. Von daher, ich finde es schon extrem ähnlich wie das Bennett-Signing von den Eagles, also in eine der besten Defensive Lines nochmal einen absoluten Top-Spieler reinzusetzen. Das wird schon auf jeden Fall gut gehen für die Vikings und ich bin gespannt. Also für mich ist es Super Bowl or Bust, also mit Kirk Cousins. Zumal er ja auch als ein Verfechter der Tom Brady-Diät natürlich jetzt auch unter Beweis stellen muss, dass er eh nicht gut spielen kann, ne?
Ja, der ist, kannst du davon ausgehen, dass er den nächsten 20 Jahre den Quarterback-Markt in der NFL dominieren wird, der beste Quarterback aller Zeiten werden wird sich dann nach 15 Jahren, wenn er dann mit 48 Jahren oder so, dass er mehr als 15 Jahre aufhören wird, dann macht er sich eine Avocado-Fahne in Südamerika wird dann da auch bei
ihm. Das war wohl wirklich so, ne? Hast du das mitbekommen, dass die Seahawks eigentlich irgendwie standardmäßig irgendwie immer so ein Restaurant haben, irgendwo in der Stadt oder so, wo die mit quasi den neuen Signings...
Die Vikings, meinst du?
Das habe ich auch mitbekommen. Den neuen Signings sozusagen hingehen und dadurch, dass Kirk Cousins einer der treuen Anhänger der TB12-Method ist von Tom Brady und seiner sehr kuriosen, oft sehr viel kritisierten, zu Recht auch Diät, konnten sie aufgrund dessen natürlich nicht dorthin gehen, weil viel zu viel fettiges Fleisch und tierische Produkte und whatever. Deswegen musste quasi für Kirk Cousins extra Essen rangeschafft werden. Ich glaube, Sheldon Richardson, den hat das nicht so interessiert, mit dem konnten die wahrscheinlich dann in das Restaurant gehen.
Ja, das in das Standard-Steakhouse, ne? Irgendwie Outback oder sowas oder ja. Wahrscheinlich. nee, aber es ist, was ich halt viel interessanter finde bei dem Sheldon Richardson-Signing ist, das sind die Seahawks wieder mal, ne? Ich glaube, wir haben auch vor 2 Wochen, glaube ich, über sie auch ein bisschen gesprochen, der große Umbruch, der da ansteht. Haben letztes Jahr einen Zweitrunden-Pick zu den Jets geschickt, um Sheldon Richardson zu bekommen und ich glaube sogar noch Curse mit dazugepackt, ne?
Ja,
dementsprechend, ja, schon ziemlicher Verlust, ne, für so ein One-Year-Rental, wie man so schön sagt, für so ein Einjahres-Leihspieler, wenn man so möchte, und dann am Ende nicht resigned, das ist natürlich schon ziemlich frustrierend, da hat man sich sicherlich auch mehr erhofft.
Definitiv, also da sprichst du was an, die Seahawks natürlich auch eins der Teams, ähnlich wie die Colts, die haben jetzt nicht so viel Kapital, was sie sozusagen auf den Markt werfen können, aber auch sie extrem ruhig. Man hört sehr wenig von den Seahawks. Alles, was man hört, sind eben die Abgänge bisher, beziehungsweise zumindest sind das die großen Namen, die sie verloren haben mit Richard Sherman beispielsweise. Und Richard Sherman hat ja zum Beispiel auch in einem Podcast von Joe Thomas, kürzlich zurückgetretener Left Tackle der Browns, verlauten lassen, dass er auch nicht so happy war mit all dem, was passiert ist. Also er hat quasi den Deal, den er ja selber ausgehandelt hat, extrem incentivierter Deal bei den 49ers, den hat er wohl nochmal genommen, ist damit zu den Seahawks gegangen, hat gesagt, hier Leute, könnt ihr das nicht auch mir geben, diesen Deal, dann bleibe ich bei euch. Und die Seahawks haben das wohl verneint und aufgrund dessen ist er dann zu den 49ers gegangen. So sagt Sherman das selber und hat dann noch so ein bisschen nachgetreten, als er sagte, dass Pete Carroll, der Head Coach, eher jemand ist für das College aufgrund seiner Motivationskünste und er quasi immer wieder die gleichen Stories erzählt, die gleichen Witze erzählt und alle Spieler, die jetzt ein paar Jahre schon da sind und unter Pete Carroll spielen, die Sachen schon auswendig kennen, er sie nicht mehr motivieren kann, er sie nicht mehr so ein bisschen erreichen kann. Und Sherman eben sagt, in einem College, wo du eben jedes Jahr extrem viele neue Spieler ins Team kommen, viele Spieler das Team verlassen, da funktioniert das eben, diese Philosophie, aber nicht in der NFL.
Ja, damit grundsätzlich hat er damit ja auch nicht Unrecht. Ne? Es ist halt nur die Frage, ob das wirklich so ist oder ob da vielleicht auch noch so ein bisschen verletzte Gefühle mit reinspielen. Aber es ist natürlich auch durchaus unterhaltsam, sich vorzustellen, wenn dann Pete Carroll quasi wie so ein, etwas senilerer Senior quasi dieselbe Geschichte Tag für Tag erzählt und die Spieler sich so untereinander Blicke über die Schulter zu werfen und sagen so, was ist denn jetzt schon wieder los? Das kennen wir doch schon.
Ja, also das ist interessant, aber die Seahawks sind wirklich momentan relativ ruhig insgesamt. Also ich bin auch gespannt, also wo da das hingeht, die Reise für die Seahawks. Also weil das ist ja, man muss ja jetzt wirklich bei den Seahawks von einem absoluten Umbruch sprechen. Ich bin gespannt.
Ja, du hast absolut recht. Ich meine, wir wissen nicht, was mit Cam Chancellor ist, wie es mit ihm weitergeht. Wir wissen nicht, ob Cliff Averill zurückkommt. Ist ein Verlust. Dann haben wir Sheldon Richardson und Richard Sherman, wie wir jetzt gerade schon besprochen haben. Paul Richardson ist weg, auch für einen sehr teuren Deal. Jimmy Graham ist weg, Michael Bennett, Mike Davis, Deshaun Chatt. Jeremy Lane wollten sie im letzten Jahr schon traden. Im Prinzip, das Einzige, was ich mich so erinnern kann, ist, dass sie Bradley McDougal resigned haben. Ne? Aber ansonsten ist da, glaube ich, auch noch nicht viel passiert.
Und Coleman, glaube ich, der ehemalige Patriot, den stimmt, haben sie, glaube ich, auch resigned. Ja. Tyrell Pryor, der letzte Saison enttäuscht hat bei Washington, der ist wohl gerade auf dem Visit bei den Seahawks momentan. Wird er wohl heftig umworben, auch von Russell Wilson. Der freut sich natürlich über alle 2 Hände, die er nächste Saison hat, um einen Ball zuzuwerfen. Deswegen versucht er ganz stark, Tyrell Pryor gerade zu rekrutieren zu den Seahawks. Also ja, mal schauen.
In der Tat.
Lass uns mal ein bisschen weiter hüpfen. Ein Team vielleicht, das jetzt auch erst relativ ruhig war, dann aber jetzt ein bisschen mehr getan hat, sind die New England Patriots, nachdem da auch schon viele Fans, viele Reporter auch wieder mal gemutmaßt haben, dass dass das Team im Grunde genommen zerstört ist, das Ganze drumherum nicht mehr funktioniert, Bill Belichick und alle sich nicht mehr verstehen und er im Grunde genommen jeden gehen lässt, denn Malcolm Butler hat das Team verlassen, Dion Lewis ist auch zu den Titans gegangen, ähnlich genauso wie Butler, dann haben wir Danny Amendola, der große Held, der einer der Fan-Favorites, ist auch noch dann zu den Rivalen, zu den Miami Dolphins gegangen. etwas, was man sehr, sehr selten sieht, dass die Patriots eben da einen so einen Schlüsselspieler abgeben, der dann eben auch noch zu einem Division Rival geht. Dann Nate Solder, Walter Payton Man of the Year für die Patriots im letzten Jahr, beziehungsweise er war einer der Vorschläge von den Patriots. Auch er, der Left Tackle, hat das Team verlassen, geht zu den Giants. Ist auch nicht unbedingt so das Team, was die Patriots gut leiden können. Und dann ist es jetzt auch, hat man jetzt auch noch heute gehört, dass Matthew Slater, der so zuverlässige Special Teams Captain momentan bei den Pittsburgh Steelers zu einem Besuch ist. Was hältst du von den Patriots, die im Grunde genommen erstmal haben viele Leute gehen lassen?
Ja, es ist eine interessante Offseason, die gerade für die Patriots passiert. Also es ist echt nach wie vor viel los. Dass die Stimmung nicht gut ist bei den Patriots, dass es keinen Spaß macht für sie zu spielen, dass die Stimmung schlecht ist, dass die Spieler, die gut sind, nicht gewertschätzt werden. Das sind Sachen, die kommen immer wieder hoch. Das ist durchaus merkwürdig, weil dass bei den Patriots solche Geschichten immer mal wieder im Fokus stehen und im News-Cycle kursieren, ist durchaus normal. Das war, ich glaube, die letzten 15 Jahre, seitdem Brady quasi da ist, mehr oder weniger Standard, aber dass sie sich so halten, das ist zumindest meiner Erfahrung nach relativ neu und das ist sicherlich auch eine Sache, die wir jetzt, Achtung, jetzt kommt ein bisschen Eigenwerbung, in unserem Patriots-Podcast, den wir jetzt nächste Woche rausbringen werden. Das sind auf jeden Fall Dinge, die wir da nochmal besprechen werden. Mhm. Auch nochmal ein bisschen mehr im Detail, weil das ist schon so eine Geschichte, die wirkt irgendwie so, als wenn das so paradigmenwechselmäßig ist. Da bin ich mir selber auch noch nicht so ganz sicher, was ich davon halten soll. Die Abgänge sind schon erstaunlich. Also gerade mit Nate Solder hatte ich eigentlich nicht gerechnet, weil ich bin, er ist halt ein solider linker Tackle, ne? Und sowas ist halt nicht so leicht zu finden. Und das ist meines Erachtens auch wichtig für Tom Brady. Ich meine, wenn ich mich so an 2013 zurückerinnere, wo die Patriots Probleme hatten, gerade halt mit der Offensive Line. Und wenn man dann so diesen Ankerpunkt quasi weglässt, da bin ich gespannt, was sie für eine Lösung finden wollen, weil Matt Tobin, den sie jetzt gesigned haben von den Seattle Seahawks, der wird wahrscheinlich nicht die Antwort sein.
Nee, der wird nicht die Antwort sein. Vielleicht jetzt nochmal kurz, um das nochmal zusammenzufassen, genau, also in unserem Patriots-lastigen Patriots-Podcast, der ab nächster Woche starten wird, das werden wir auch nochmal genauer ankündigen, beziehungsweise auch die Twitter-Page dann, ich glaube, die steht soweit schon, ne, Christian? Pats?
Genau, at Pats_pod, also so wie der at GFA_pod, bloß halt kein GFA, sondern PATS.
Genau. Unser zweites Produkt hier, unser zweiter Podcast, mit dem wir nächste Woche starten werden, der Patriots Podcast, über den, da werden wir natürlich genau über diese Themen noch mehr reden, noch ausführlicher behandeln. Das heißt, für alle, die interessiert sind an den Patriots oder generell auch uns gerne zuhören, wie gesagt, ab nächster Woche unser zweites Produkt und der Patriots Podcast heißt natürlich nicht, dass wir irgendwo mit aufhören werden. Nein, wir machen natürlich einfach nur mehr und bringen euch noch mehr jede Woche. Das heißt, dann gibt es den GFA-Pod, NFL Tuesday und den Patriots-Podcast noch obendrauf. Nochmal kurz zu den Patriots. Das einzig Interessante ist natürlich, dass sie wirklich so viel haben abgehen lassen. Die Patriots sind natürlich auch immer relativ erpicht darauf, auf diese Compensatory Draft Picks, die sie bekommen. Das heißt, sozusagen die Entschädigung für die Spieler, die jetzt in der Free Agency weggegangen sind. Das heißt, da kann man eigentlich von ausgehen, dass sie sowohl für Nate Solder mindestens einen Drittrundenpick wahrscheinlich und Butler, Dion Lewis und Danny Amendola auch. Das heißt, in 2019 werden sie dann eine Masse an Draftkapital haben. Aber insgesamt ist es auf jeden Fall, gerade bei Nate Solder ein sehr, sehr schwieriger Abgang, den sie erstmal so wieder kompensieren müssen. Da bin ich sehr gespannt, wie sie das hinkriegen. Dante Scarnecchia, der Offensive Line Coach, scheint es irgendwie immer hinzubekommen mit irgendwelchen Spielern, aber ich bin sehr gespannt, wie die Patriots das machen werden. Sie haben dafür dann Patrick Chung nochmal eine Vertragsverlängerung gegeben und die Defensive Line nochmal etwas verstärkt mit Adrian Claiborne, der im letzten Jahr im Grunde genommen statistisch gesehen seine beste Saison hatte als Defensive End der Atlanta Falcons mit 9,5 Sacks, wobei man da auch sagen muss, dass 6 dieser 9,5 Sacks in dem Spiel gegen die Dallas Cowboys zustande gekommen sind, als der Ersatz für, ich glaube, wer war das, Smith von den Cowboys in der Line, genau, der wirklich einen Tag zum Vergessen hatte.
Naja, ich würde sagen, nicht, dass er einen Tag zum Vergessen hatte, sondern der Head Coach, der Clapper.
Clapperboy.
Wie er immer so schön genannt wird. Ja. Genau, also ich meine, wenn man, ich glaube, wenn Left Tackle das dritte Mal geschlagen wurde oder so für einen Sack, dann sollte sich man mal überlegen, ob man irgendwie so ein bisschen was anders macht bei der Offensive Line. Und ja gut, klar, ne, 9,5 Sacks, wenn man 6 davon in einem Spiel macht und die Karriere bis dato auch was anderes suggeriert hat, dann sollte man das jetzt noch nicht überbewerten. Es ist halt kein flashy Signing von den Patriots, das machen sie ja auch in der Regel weniger, gerade auch in der Line, das ist ja eher so. Und bei dem Pass Rush, dass da die Patriots den Fokus da nicht so sehr mit Geld drauflegen, wenn überhaupt mal im Draft, das letzte Mal dann mit Chandler Jones, genau. Mhm. Ja, bei den Patriots sind für mich große Fragezeichen. Ich bin ich bin so ein bisschen skeptisch. Also diese letzten 3 Jahre, wo man eigentlich immer vor der Saison gesagt hat, okay, Patriots ganz klar Super Bowl Contender, wenn nicht sogar der beliebteste Pick für den Super Bowl im nächsten Jahr, wenn man darauf wetten würde, mit den schlechtesten Quoten dann quasi in dem Moment, bin ich mir jetzt dieses Jahr nicht mehr so sicher, ob ich da mich im Moment noch so danach fühle. Aber wir haben ja noch den Draft und noch ein bisschen an Free Agency und einige mögliche Trades, die ja auch noch passieren können. Ja. Dementsprechend ist das noch verfrüht, aber es ist schon erstaunlich. Es wirkt irgendwie so, als wenn diese Dominanz der Patriots der letzten 3 Jahre davor ist, zu brechen.
Du sagst es, diese Dominanz könnte brechen. Auch das natürlich ein Grund, bei uns nächste Woche beim Patriots Podcast reinzuschalten in unsere erste Episode. Da werden wir es natürlich nochmal behandeln. Nochmal vielleicht kurz gemeldet, ein paar News, ein paar Signings, denn dann würde ich gerne noch 1-2 Punkte mit dir besprechen, Christian, und dann sind wir auch schon wieder am Ende angelangt für heute. Und zwar haben wir noch Defensive End Vinnie Curry von den Philadelphia Eagles, beziehungsweise konnte man sich nicht auf einen Paycut einigen. Wir haben schon mehrmals drüber gesprochen, die Philadelphia Eagles relativ klamm, was das angeht, haben nicht so viel Geld, mussten einige Verträge auch restrukturieren, um das eine oder andere Signing jetzt zu machen, konnten Vinnie Curry also nicht halten. Vinnie Curry ist jetzt bei den Tampa Bay Buccaneers und wird dann da zusammen mit Jared McCoy auf Quarterback-Jagd gehen für die Tampa Bay Buccaneers. Tyrann Mathieu, der Honey Badger, hat auch ebenfalls sich nicht einigen können mit seinem ehemaligen Team, den Arizona Cardinals, die versucht haben, sein Salary zu drücken, beziehungsweise neu zu strikt restrukturieren. Er hat die Cardinals verlassen und ist jetzt bei den Houston Texans untergekommen, auch für einen Jahresvertrag über 7 Millionen, 6,5 davon garantiert. Also auch hier ein klassischer Einjahresbeweis-Dich-Deal, denn auch der Honey Badger hat ja in den vergangenen Jahren häufig mit Verletzungen zu tun gehabt, wenig durchgespielt, von daher, ja, man kann sagen, von den Fähigkeiten her einer der besten Safeties in der Liga, aber eben nicht so konstant, wie man sich das natürlich als Team gerade von einem Safety erwünscht oder erhofft, dass er eben auch alle 16 Spiele auf dem Feld stehen kann. Genau, dann muss man auf jeden Fall noch sagen, dass die Browns noch Carlos Hyde geholt haben, den Running Back. Da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, über Carlos Hyde, einer der großen Namen, was die Running Backs angeht. Dafür haben die 49ers McKinnon geholt, der vorher bei den Vikings sehr gut gespielt hat, gerade diese Saison, als Rookie Cook sich verletzt hatte. Das heißt, die 49ers tauschen quasi ihre Running Backs einmal aus. Ja, und dann kann man auf jeden Fall noch kurz erwähnen, Kyle Fuller, Christian, der bleibt bei den Chicago Bears, nachdem der Division Rival die Green Bay Packers versucht hatten, ihn wegzuholen.
Ja, sehr interessant. Also ich kann mich noch daran erinnern, dass viele Twitter, NFL, Media Coverage Trolle, sage ich das immer so ein bisschen. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass manche von denen so ein bisschen rumtrollen, weil die immer alles immer so überkritisch formulieren und auch immer sehr definitiv, und das nervt mich immer doch ein bisschen. Die haben halt die Bears so dafür gerügt, dass sie halt nur dieses Transition Tag auf Fuller gepackt haben, und im Nachhinein hat sich das als doppelt positiv herausgestellt. Zum einen sparen sie ein bisschen Geld, wenn sie nicht das Franchise Tag, das normale Franchise Tag auf ihn draufgepackt hätten, dann hätte er deutlich mehr bekommen, höchstwahrscheinlich. Vor allen Dingen im ersten Jahr. Jetzt bekommt er knapp 13 Millionen im ersten Jahr, sonst hätte er so 14,5. Da wäre es dann bestimmt angefangen in der Verhandlung. Und zum anderen haben sie sich nicht die Mühe machen müssen, überhaupt einen Vertrag mit ihm auszuhandeln. Das hat Green Bay übernommen für sie. Die konnten einfach sagen, ja, danke, du bleibst bei uns, das nehmen wir quasi. Und jetzt spielt er für 4 Jahre 56 Millionen Total Value, 14 Millionen pro Jahr. Das ist eine guter Vertrag. Im Nachhinein hat sich das als komplett richtig herausgestellt. Ich war da, glaube ich, nicht so stark negativ zu eingestellt, aber ist auch nicht unbedingt super positiv. Ich habe da auch nicht so viel weitergedacht. Das ist so ein bisschen bei mir unterm Radar durchgeflogen. Also insgesamt eine gute Sache.
Es sei dir verziehen. Vielleicht kann man dazu sagen, wie gesagt, Kyle Fuller, für alle, die ihn nicht so kennen, hat relativ gut gespielt bei den Bears jetzt. Ich glaube, auch First-Round-Pick war er vormals. Wie gesagt, er ist jetzt bis genau, die nächsten 4 Jahre auf jeden Fall bei unter Vertrag bei den Bears, und ist jetzt mit seinen knapp 14 Millionen einer der besten bezahlten Corner in der Liga. Hat, wie gesagt, vielversprechende erste Saisons gespielt bei den Bears, und genau, die freuen sich natürlich, dass die Packers ihn nicht holen konnten, beziehungsweise ihn ein wenig unter die Arme gegriffen haben, was die Vorverhandlungen angeht. Jetzt würde ich gerne kurz noch darauf zurückkommen, auf das Signing von Tyrann Mathieu, dem Honey Badger, dem Safety. Christian, es ist so, dass die Safeties extrem schlechten Markt haben diese Saison. Jetzt Tyrann Mathieu, das hat sich auch relativ lang hingezogen, wobei man ja eigentlich, wie gesagt, was ich gerade angesprochen hatte, sagen kann, dass er einer der besten Safeties in der Liga ist. Dann haben wir noch Eric Reed, den Safety von den vormals 49ers. Wir haben noch Kenny Vaccaro, der deutlich unter diesen beiden noch ist, aber all die sind noch zu haben. Was denkst du, warum der Safety-Markt nicht so hohe Wellen schlägt, beziehungsweise warum eben diese Spieler noch nicht unter Vertrag genommen wurden?
Ja, ich würde sagen, das hat zwei Gründe. Also zum einen erstmal Eric Reed. Das ist, ich glaube da schon, er hat sich auch selber lautstark dazu geäußert, dass das, dass er noch Free Agent ist oder so einen schwachen beziehungsweise einen weichen Markt erfährt. Liegt daran, dass er halt neben Kaepernick halt diese Proteste gestartet hat, dieses zu Knie gehen bei der Nationalhymne. Finde ich sehr schade. Das ist bei ihm speziell sicherlich ein Grund dafür, was den Safety-Markt selber angeht. Es ist ja, geht ja immer mehr dahin dazu über, dass man mit 3 Cornerbacks und 2 Safety spielt. Also das heißt, dieses klassische 7-Man-Box, dass man mit 3 oder 4 Defensive Linemen und dann 3 oder 4 Linebackern spielt, das wird halt immer weniger. Es ist halt immer mehr so, dass man im Nickel spielt, beziehungsweise im Dime dann. Und dementsprechend wird die Cornerback-Position wichtiger. Und wenn du dann natürlich sowieso schon einen Corner mehr auf dem Feld hast, dann ist es, glaube ich, auch einfach standardmäßig weniger wichtig, dass du noch einen Safety dabei hast. Und dementsprechend ist es meines Erachtens so, dass halt der Wert von Cornerback steigt, der Wert von Safeties aber mehr oder weniger nicht steigt. Und dementsprechend wird der Unterschied in den Verträgen zwischen Cornerbacks und Safety größer. Und das ist so eine Sache, wo ich das jetzt so einschätzen würde, warum es so ist.
Okay. Gut, und dann habe ich noch eine Sache, die ich kurz noch ansprechen möchte. Und zwar geht es mal wieder um Vontaze Burfict, den Linebacker der Cincinnati Bengals, der mal wieder eine Sperre hat, beziehungsweise er kann dagegen natürlich noch vorgehen, aber sollte sein Einspruch abgelehnt werden, wird er wieder mal 4 Spiele aussetzen. Diesmal nicht für überhartes Einsteigen auf dem Spielfeld, sondern für die Einnahme von Dopingmitteln. Speziell hier hat er aufgrund mehrerer Verletzungen in der letzten Saison, ich glaube, was eine Schulter und auch eine Kopfverletzung, die er sich zugezogen hatte, hat er dann, obwohl er eigentlich gar nicht mehr hätte spielen sollen, beziehungsweise es eigentlich schon geklärt war, dass er nicht mehr spielt, verbotene Medikamente eingenommen, Dopingmittel Dopingmittel und die Liga ihn dafür jetzt bestraft. Vontaze Burfict ist im Grunde genommen in den letzten Jahren beginnt seine Saison immer erst frühestens irgendwann im Oktober, weil der eigentlich im September immer komplett gesperrt ist mindestens oder sogar noch länger. Er ist ein Wiederholungstäter. Er verliert dadurch natürlich auch einiges an Geld, wenn man da over the cap, habe ich mal vorhin mir angeguckt und das ein bisschen zusammengerechnet, sind 1,68 Millionen, die er 2018 an Gehalt verliert, auch dadurch. Viel interessanter ist natürlich auch für die Liga. Was soll man mit solchen Spielern machen, die wiederholt im Grunde genommen jedes Jahr gegen die Regeln verstoßen und gesperrt werden? Müsste die Liga da in deinen Augen nicht irgendwann mal etwas härter durchgreifen? Besonders jetzt?
Ja, es ist schwierig, weil die Liga ja auch hat ja durchaus auch ein Interesse daran. Ne? Das, wenn man sich halt Perfect anschaut und Aaron Donald fällt auch immer mal wieder auf, der übrigens, stimmt, den haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, vielleicht noch der Top-Free-Agent, können wir noch eben ganz schnell dazwischen werfen, der nach wie vor, der, wo er gecuttet wurde von den Dolphins, immer noch Dominican im Free-Agent-Markt rum. Was habe ich gesagt, Aaron Donald? Ja, stimmt, Entschuldigung, voll daneben. Dominican Sue, du hast recht, von den Dolphins gecuttet wurde. Der ja gerade noch aus der Natur ist, sich bei Teams anschaut, wo er das meiste Geld bekommt. Das hat er ja selber stark gesagt, dass er dann nur nach dem meisten Geld geht. Der ist noch unterwegs, besucht Teams und schaut immer weiter. Aber er ist auch durchaus mal aufgefallen als Dirty, wie es dann immer so schön heißt. Perfect ist, ich würde sagen, das Paradebeispiel dafür. Ich habe auch mal eine Liste gesehen von den ganzen Strafen, die er bekommen hat. Das fing 2013 schon an, dass er Spieler in die Leistengegend geschlagen hat und Spearing, das heißt mit dem Kopf zuerst getackelt, getackelt nicht, ne? Mehr oder weniger. Massiv viele Strafen. Insgesamt ist es jetzt, wenn die Sperre nicht angepasst wird, sind es dann 10 Spiele, die er dann insgesamt schon durch Sperre hat aussitzen müssen. Ja, was kann man da machen als Liga? Eben nicht viel. Das ist das Problem. Nämlich diese Strafen sind ja auch ausgehandelt mit der NFLPA. Die sind festgeschrieben im CBA. Es gibt halt ganz klare Regeln. Das erste Mal, wenn du mit Doping aufhältst, sitzt du 4 Spiele aus, danach eine ganze Saison. Das erste Mal, oder wenn du so und so viele Unsportsmanlike-Conduct-Geschichten quasi angesammelt hast, kannst du gesperrt werden und das zweite Mal dann mehr und so. Das ist halt alles nach geslottet nach Verträgen, also in dem Vertrag quasi ausgehandelt. Wäre dann auch eine Sache für 2011, wenn der nächste CBA ansteht, dass man da vielleicht eine neue Regelung für findet. Aber so im Moment ist da nicht viel zu machen, solange das halt immer Vergehen sind, die nicht Themen ähnlich sind wie seine vorherigen Vergehen, weil dann bei dem zweiten Verstoß wird die Strafe dann natürlich immer deutlich länger.
Ja, definitiv. Also ich bin halt gerade jetzt bei den, es ist natürlich schwierig. Auf der einen Seite die Strafe bei den Vergehen auf dem Feld, die Perfect ja auch zuhauf begangen hat, ist natürlich immer schwierig, dass adäquat zu ahnden auch. Aber bei den Verletzungen gegen im Grunde genommen die Performance Enhancing Drug Policy, im Grunde genommen gegen Doping, das ist für mich, das nimmt ein bisschen Überhand. Wir haben schon mehrmals darüber gesprochen, dass die Liga und natürlich auch in den kommenden Verhandlungen besprechen wird und muss, was man beispielsweise mit Schmerzmedikation macht, ob man beispielsweise Marihuana zulässt. In der Schmerzmedikation für die Spieler, auch nach Kopfverletzungen etc. Aber was für mich so ein Problem ist, ist einfach der relativ laxe Umgang mit Dopingmitteln in der NFL, dadurch, dass die NFL als Liga ja auch nicht der Nationalen Dopingagentur unterstellt ist, können die Spieler bzw. kann die Liga natürlich eigene Gesetze aufstellen, was sie mit Dopingsündern macht. Und im Grunde genommen ist es so, in der NFL hast du es eigentlich immer, gerade bei Spielern, die etwas in die Jahre kommen, die sagen sich im Grunde genommen, okay, ich probiere es einfach. Mein Gott, die Dopingkontrollen sind jetzt nicht so strikt. Wenn ich erwischt werden sollte, dann verpasse ich halt im schlimmsten Fall 2, 3, 4 Spiele zum Beginn der Saison. Aber bin dann quasi, wenn es wichtig wird, im Herbst wieder auf dem Spielfeld. Wir hatten das beispielsweise mal bei Rob Ninkovich, der dann irgendwann gesagt hat, okay, ohne Drogen schaffe ich es dann doch nicht mehr, mich fit zu kriegen für die Saison. Aber für mich ist das ein schlechtes Licht für die Liga, weil im Grunde genommen kannst du dopen. Die Chance, dass du erwischt wirst, ist relativ gering, wenn du jetzt keine Vorgeschichte hast. Und solltest du erwischt werden, wirst du kurzzeitig nur gesperrt und kannst dann im Grunde genommen wieder voll losgehen, losstarten. Und wenn ich mir jetzt einen Spieler wie Vontaze Burfict angucke, der dann auch noch unter Dopingmitteln meinetwegen auf dem Spielfeld unterwegs ist, ja, erhöht das auch wieder das Verletzungsrisiko. Also ich habe da wirklich meine Probleme. Ich finde, die NFL müsste da definitiv mal was machen und was unternehmen, denn das kann so nicht weitergehen, weil das der für die Liga als Aushängeschild natürlich extrem schlecht ist.
Ja, das Problem ist, dass die Liga, ja, die erzählt halt die ganze Zeit auch Quatsch dabei, ne? Die tut ja immer so, als wenn sie so massiv gegen Dopingsünder vorgehen würde und macht das PR-technisch auch relativ gut. Also ich glaube, ich habe nicht so das Gefühl, dass viele Leute das Gefühl haben, dass viel gedopt wird. Und ich habe aber gleichzeitig das Gefühl, dass viel gedopt wird. Also es ist, ich glaube nicht, dass sich da so viel ändern wird, weil der Liga ist es, glaube ich, selber relativ egal. Die sagen sich, okay, sollen sie doch dopen irgendwie, solange uns das nicht kein Geld kostet, ne? Höchstens vielleicht langzeittechnisch, wenn es dann darum geht, um die Versicherung, die für die NFL ja irgendwie einsteht mit ihrem eigenen Geld und wenn dann Doping Langzeitfolgen, Langzeitschäden hervorbringen sollte. Aber insgesamt glaube ich nicht, dass da so viel sich verändern wird.
Ja. Also das wird auf jeden Fall spannend. Ich bin gespannt, was da passiert. Irgendwann muss mal was passieren. Aber das war auf jeden Fall etwas, was mich den letzten Tagen noch ein bisschen beschäftigt hat. Deswegen wollte ich das hier gerne noch ansprechen. Ich bin sonst soweit auch durch, Christian. Wenn du noch keine besonderen Punkte mehr hast, die du gerne ansprechen wolltest, würdest, möchtest.
Ich würde nur nochmal wiederholen, die Saison hat noch nicht angefangen, alle Teams sind 0-0 und es gibt keine Panik zu sagen, warum hat mein Team keinen Spieler unterzeichnet, den ich jetzt gerne hätte, warum machen die nichts. Alles noch zu früh, es kann noch viel passieren über Trades, über den Draft und über die eigene Evaluierung des Rosters. Gerade die Rookies aus dem letzten Jahr sind ja immer dieser Second-Year-Jump, wie man so schön sagt. Das kann sich alles noch verändern. Also noch kein Grund zur Panik. Es wird alles gut.
Das erinnert mich an diese deutsche TV-Show, Talkshow. Alles wird gut. Wie hieß die nochmal? Wo am Ende die Frau, die Moderatorin immer gesagt hat, alles wird gut auf ZDF.
Ich weiß es jetzt nicht. Arabella vielleicht?
Nee, auf ZDF. Arabella war irgendwie...
Schreinemarkers? War die nicht im ZDF?
Ich weiß es nicht. Naja, das soll jetzt nicht unser Thema sein. Das war auf jeden Fall ein gutes Schlusswort, ein schönes Wort zum sich langsam aber sicher verabschiedenden Sonntag. Wie gesagt, wir sind nächsten Sonntag hier wieder für euch, für alle, die auch in unsere erste Folge vom Patriots Podcast reinhören wollen. Da werden wir jetzt wahrscheinlich am Mittwoch, aber auch da bekommt ihr nochmal eine Info über unseren Kanal. Wann genau werden wir für euch die erste Folge bereitstellen. Ansonsten, wie gesagt, denkt dran, was Christian gesagt hat, es ist noch alles offen und damit verabschiede ich mich. Wünsche euch eine wunderschöne Woche. Bleibt bei uns, wenn ihr Fragen antworten wollt, schreibt uns Twitter etc. Bis dahin, eine gute Woche. Bis dahin, tschüss.